Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzugehen. Er hatte die Menschen geliebt, sie sich in dieser Welt zu ihm bekannten, und er hörte nicht auf, sie zu lieben. An diesem Abend, als Jesus mit seinen Jüngern beim Essen war, hatte der Teufel Judas Iskariot schon zum Verrat an Jesus verführt. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater unbegrenzte Macht gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte seinen Umhang ab und band sich ein Tuch um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Als er aber zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab. Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm, du verstehst jetzt noch nicht, was ich tue. Aber später wirst du es verstehen. Doch Petrus blieb dabei. Niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf ihm Jesus erwiderte, wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Da sagte Petrus, Herr, dann wasch mir auch die Hände und das Gesicht, nicht nur die Füße. Jesus antwortete, wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen, ihr alle seid rein, außer einem. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er seinen Umhang wieder an, setzte sich und fragte seine Jünger, versteht ihr, was ich eben gesagt habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wie ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Denkt immer daran, ein Untergebener steht niemals höher als sein Vorgesetzter. Und ein Botschafter untersteht dem, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das angesehen habt, dann handelt danach und Gott wird euch segnen.
Der Text ist der Hammer, oder? Ja? Der Text ist der absolute Hammer, Leute. Ostern ist ja jetzt schon 2 Wochen rum. Und die Feier von der Auferstehung Jesu, seiner Kreuzigung. Aber der Heilige Geist hat mich für heute Morgen nochmal zurückgeführt zu dem Abend vor dem Passafest, als Jesus seine Jünger zusammengerufen hat, um mit ihnen das Passafest zu feiern. Ihm hat danach verlangt. Und die Bibel sagt, dass er wusste, dass seine Stunde gekommen war. Er hat gewusst, die letzten Stunden auf dieser Erde sind für ihn gezählt. Und wisst ihr, deswegen ist es der Hammer. Dieser Mann ist der absolute Hammer. Denn da heißt es, er wusste, dass er zum Vater gehen würde. Aber er hat die Seinen, die in der Welt waren, so geliebt. Bis ans Ende. Das ist der Hammer in diesem Text. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie es Jesus gegangen ist in diesem Moment. Ja? Er wusste genau, was auf ihn zukommt. Jesus wusste genau, was ihn erwartet. Jesus wusste, dass auf ihn eine riesige Menge Stress zukommen wird. Und das Wort ist noch gelinde gegen das, was ihn erwartet hat. Er wusste, dass er jetzt verspottet werden würde, völlig missverstanden, fertig gemacht, gequält bis zum Äußersten, ans Kreuz genagelt, dass er dort elendig verenden würde. Und das ist noch nicht das Ende. Denn er wusste, dass dann er von Gott verlassen sein wird. Das war das Schlimmste von dem, was er wusste. Er wusste, ich werde erst leiden ohne Ende, hässlichst draufgehen und dabei noch in die absolute Gottesferne verstoßen werden. Und ich werde alle Sünden aller Menschen dieser Welt tragen und damit ins Gericht gehen. Hat Jesus Stress gehabt? Jesus hat Stress gehabt, Leute. Jede Menge. Und ich kann mir vorstellen, und ich wäre Jesus nicht böse, wenn er gesagt hätte, wisst ihr was, Leute? Heute Abend ist mir nicht nach Party. Und ihr könnt vielleicht verstehen, wenn es mir eigentlich ziemlich egal ist, wie es euch geht. Weil mir geht es ziemlich mies. Und das, was vor mir liegt, überfordert mich völlig. Ich kann mich da gerade nicht um euch kümmern. Eure Sorgen, eure Nöte, euer Menschsein, eure Bedürfnisse sind mir völlig wurscht. Wer hätte es Jesus verübeln können? Wer? Jeder Psychotherapeut hätte zu ihm gesagt, Junge, und ich kenne die Leute ja inzwischen ein bisschen, ich habe da jetzt Erfahrung, hätte gesagt, Junge, weißt du was, du musst lernen, auf dich zu achten. Und das ist ja auch gut und richtig so. Weißt du, du hast jetzt eine richtig fette Aufgabe vor dir und da kommst du nicht drum rum. Achte auf dich. Lass dich nicht von den anderen hier jetzt. Ne? Achte auf dich. Aber wisst ihr, Jesus liebt seine Jünger bis zum Ende. Oder wie man es auch übersetzen kann, bis aufs Äußerste. Er liebt seine Jünger und er weiß ja sogar, dass die Ursache dessen, was jetzt auf ihn zukommt, seine Jünger sind. Versteht ihr? Ihr müsst euch mal darüber im Klaren sein, dass die ja schuld sind daran, dass er ans Kreuz geht. Dass sie ja schuld sind daran, dass er sich jetzt das Genick bricht. Und dass sie schuld sind daran, dass er ohne Gott im Gericht sein wird. Eli, Eli, lama sabachthani, oder wie er gesagt hat, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Versteht ihr? Und es war nicht irgendein Mensch, der da hing. Es war der, der von Anfang an in völliger Einheit mit Gott gelebt hat. Das Wort Gottes, durch den Himmel und Erde geschaffen sind. Er hängt am Kreuz und muss feststellen, ich bin von Gott verlassen. Und schuld daran sind die Jünger, die, die mit ihm zusammensitzen. Wer könnte es Jesus verübeln, wenn er sagt, wisst ihr was, Leute, ich mache das ja für euch, aber jetzt lasst mir bitte meinen Frieden. Lasst mich da irgendwie durchkommen. Oder wer hätte es verübeln können, wenn er gesagt hat, wisst ihr was, Leute, jetzt könntet ihr mal ran. Ihr könntet mal was für mich tun. Mir geht's verdammt schlecht. Und ich habe ganz schön was Hartes vor mir. Jetzt lasst euch mal was einfallen, wie ihr mir was Gutes tun könnt. Wäre das zu viel verlangt? Er gibt alles, was er hat. Er gibt sein Leben. Damit die Jünger leben können. In Ewigkeit. Er setzt alles, was er hat, ein. Dass andere einen Gewinn daraus haben können. Da könnte man von den Jüngern doch ein bisschen was verlangen, oder? Da könnte man doch erwarten, dass die Jünger jetzt einen kleinen Brainstorm machen, zusammensitzen, eine Arbeitssitzung machen, sagen, Leute, wie könnten wir unserem Chef, unserem Meister, ihr nennt mich Meister und ihr habt doch recht, wie könnten wir unserem Meister das Leben etwas erleichtern? Wie könnten wir ihm helfen, da durchzukommen? Lasst uns doch mal überlegen. Lasst uns doch all unsere Kraft, unsere Kreativität, unsere Gedanken zusammenschmeißen und lasst uns darüber nachdenken, Was können wir unserem Meister tun? Wie können wir ihm helfen, dass er für uns in den Tod geht? Dass er es durchsteht, damit wir leben können in Ewigkeit? Die haben es nicht kapiert, genau. Halleluja, tolle Jünger, oder? Klasse Leute. Echt. Schicken ihren Herrn und Meister in den Tod und sind noch zu doof, es zu verstehen. Versteht ihr, was ich meine? Wäre es zu viel verlangt, mal zu sagen, Leute, Hirn einschalten. Nachdenken. Da opfert sich jemand für dich. Und jetzt holen wir es mal von der geistlichen Ebene runter. Eltern und Kinder. Was tun Eltern für ihre Kinder? Also jetzt die Eltern sind, können es schon ein bisschen anspüren. Alle waren wir Kinder und man wird älter mit der Zeit und fängt irgendwann an zu realisieren, ich hatte zwar so immer meine Forderungen an die Eltern, aber begriffen, was sie wirklich tun für mich, habe ich doch nie. Ich habe in der Firma einen Chef gehabt, über lange Jahre. Der Mann hatte so ein Kreuz, also so ein Bär. Und so ein Kreuz hatte der auch. Was der von uns abgehalten hat, an Druck von oben, haben wir erst begriffen, als er nicht mehr da war. Wir haben immer gesagt, boah, der Mann im Stress, der ist verrückt, der macht sein Leben kaputt und, ja. Und er will zu viel von uns und bruddel, bruddel, bruddel. Der Mann hatte so ein Kreuz und als er weg war, haben wir begriffen, was er von uns abgehalten hat. Das ist typisch Menschen. Da hätten wir Jesus verübeln können, dass er sagt, wisst ihr was, Leute, entweder ihr lasst euch jetzt was einfallen oder ihr lasst mich in Ruhe. Aber was tut Jesus? Was haben wir für einen Gott, Leute? Ich bin froh, dass Jesus mein Mittler ist zu Gott und kein anderer. Keiner von den Scharlatanen, die mir irgendwas verkaufen wollen, sondern Jesus. Jesus hat bewiesen, dass er mich liebt. Bis zum Letzten. Er hat mich geliebt bis zum Äußersten. Und das soll erstmal einer beweisen. Das soll erstmal einer übertrumpfen. Und ich sage es euch, das wird keiner schaffen. Jesus hat seine Jünger geliebt bis ans Ende. Das ist ein genialer Gott. Und deshalb ist der Text der Hammer. Und wenn ihr heute Morgen Leute sind, die bedürftig sind, wie es Lotte erkannt hat, die Gottes Dienst brauchen, dann tut Jesus das. Er ist ein genialer Gott. Normalerweise sollte er durch die Reihen gehen und sagen, wisst ihr, was mir auf dem Herz liegt? Wisst ihr, wo mein Jammer liegt? Könnt ich euch nicht mitnehmen? Könntet ihr mir nicht helfen? Da gehen tausende von Menschen drauf. Mein Herz blutet und jammert. Nein, er kommt und dient uns. Ist das nicht der Hammer? Gott ist der Hammer. Er liebt uns bis aufs Letzte, bis ans Äußerste. Und worin zeigt sich die Liebe? Hat Jesus gesagt, oh, ich habe euch alle so lieb, ihr fehlt mir alle so. So ein Jünger zum anderen gegangen und hat ihn umarmt und geschmatzt und oh, was ist Liebe, Leute? Ist Liebe ein Gefühl? Gefühl kommt auch dazu. Aber Liebe ist zuerst eine Entscheidung und eine Tat. Liebe ist eine Entscheidung und eine Tat. Und was tut Jesus denn hier? Das ist der nächste Hammer. Also Johannes betont es ja nochmal extra, um die Dramatik der Situation, die hier überhaupt passiert. Wir kennen ja die Geschichte und ja, toll. Ne? Das ist der Hammer. Hier steht, obgleich Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben habe und dass er von Gott ausgegangen sei und zu Gott gehe. Was steht denn da? Jesus ist der Chef. Jesus ist der Herr. Jesus ist der König. Jesus ist Gott. Er kommt von Gott. Er geht zu Gott. Habt ihr mal Kolosser gelesen? Wer hat Kolosser gelesen? Paulus flippt da schier aus über das, was Jesus ist. Wisst ihr, wir müssen uns das mal klar machen. Wir haben uns
manchmal darin verstrickt, dass Jesus uns dient, aber haben nicht mehr im Blick, wer uns da dient. Wisst ihr, da kann man ein Jahr drüber predigen, ja? Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene aller Kreatur. In ihm ist alles erschaffen, was im Himmel und was auf Erde ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten. Gar nichts gibt's ohne Jesus. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Du machst nicht einen Atemzug ohne Jesus. Das steht da. Und dieser Jesus, dieser Jesus geht hier ans Kreuz und was macht er? Wie liebt er seine Jünger bis zum Ende? Wisst ihr, was er macht? Der tut einen Sklavendienst. Der macht, was die Sklaven gemacht haben. Der geht her, zieht sein Obergewand aus, Kleider machen Leute. Ich habe nachgelesen. Das Obergewand war Ausdruck von Stellung und Wert. Wenn einer sein Obergewand ablegt, dann legt er ein Stück seine Stellung ab. Der hat sein Unterhemd plötzlich nur noch an. Ja? Wie der Kalle. Ja, vom Bau. Ja? Jesus legt sein Obergewand ab, zieht einen Schurz an, so einen Hausfrauenschurz. So ein Sklaven-Overall, ne? Ein Blaumann. Und dann geht er her und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Ein Sklavendienst. Nun muss man das jetzt mal hier ein bisschen erklären mit der Fußwaschung. Damals, also heute noch, im Raum Israel ist es in der Regel heiß übers Jahr. Ja, die haben so Regenzeiten und so, aber nicht so wie wir Winter und Sommer so arg. Da ist in der Regel immer warm, zumindest wärmer wie bei uns. Gibt natürlich auch sie sind auch auf der Nordhalbkugel, das heißt, die haben auch ein bisschen weniger Sonne im Winter und ein bisschen mehr Sonne im Sommer, aber es ist deutlich wärmer wie bei uns. Und zu seiner Zeit, da gab es noch nicht so tolle Geschichten wie Asphaltstraßen und so, ja, das haben wir ja auch erst in der Neuzeit. Sondern die hatten halt irgendwelche plattgewalzten Wege, die waren in der Regel staubig. Und weil es heiß war, hatte man Sandalen an. So, wenn man jetzt abends eingeladen war, also Malias laden Haris zum Essen ein, ja, dann haben sich Haris schön frisch gemacht, weil sie sind bei Malias eingeladen zum Essen, haben sich die schönsten Kleider angezogen, ihre Sandaletten umgebunden, nicht? Die Frau mit dieser langen Spitze vorne und der Mann, was weiß ich. Und dann sind sie, schlubbeli-lubbel, natürlich nicht von Birkenfeld nach, weiß nicht, gelaufen, sondern sie haben natürlich im gleichen Ort gewohnt oder irgendwo in der Nähe, weil sonst war das ja nichts mit Essen einladen, nur abends, das war dann gleich eine Weltreise. Und als sie dann bei Malias ankamen, hatten sie, trotz frischem Baden, staubige Füße. Oder? Das war völlig normal. Das war so. Und wenn Malias jetzt nicht gerade zu den Ärmsten gehört haben, dann hatten Malias einen Sklaven. So. Und Malias haben, weil sie die Haris so mögen, diesem Sklaven gesagt, mein guter Freund, wenn Haris kommen, hier Schüssel, hier Schurz, du waschen ihnen die Füße sauber. Damit nämlich Haris uns nicht den Fußboden dreckig machen. Aber das haben sie natürlich nicht gesagt. Sie haben gesagt, dass Haris sich richtig wohlfühlen bei uns. Also sind Haris gekommen, haben ihr Gastgeschenk den Malias gegeben, guten Tag, und dann wurden ihnen die Füße gewaschen. Und wenn das ein guter Sklave war, dann hat er ihnen die Füße nicht nur gewaschen, sondern er hat sie auch ein wenig massiert und dann hat er sie eingeölt und dann haben Haris sich zu dem von Malias hingerichteten, natürlich nur von Frau Malia hingerichteten Essen gesetzt oder gelegt. Ja? So mal ganz grob der Ablauf von früher. Kurze Zeitmaschine. So, das heißt, zunächst mal war die Fußwaschung ein ganz praktischer, lebensnotwendiger oder auch gesellschaftlich gängiger Dienst am anderen. Es war ein Bedürfnis, ein ganz normales, natürliches Bedürfnis des Menschen, dass er, wenn er dreckige Füße hat, aber ansonsten ja sich frisch gemacht hatte, wieder gereinigt wird und dann ne, er sich auch wohlfühlt dabei. Also eine Notwendigkeit und auch ein Dienst des Wohlfühlens. So, und ihr erinnert euch vielleicht zurück, auch vorher irgendwann war ja die, war das die Maria Magdalena, die da mit so einem Fläschchen Öl kam und Jesus auch die Füße wäscht und reinigt damit und einbalsamiert diese ganze Geschichte, ihm damit auch tiefste Ehrerbietung und Liebe ausdrückt. Wenn du also in einem Haushalt eingeladen warst, also wir kommen zu Malias, und Malias haben ihrem Sklaven nicht gesagt, oder so wie keinen gehabt hätten, es nicht ihren Kindern gesagt, oder Frau Malia hat es dann gemacht, Herr Malia nicht, uns nicht die Füße waschen, ja, dann war das schon ein Ausdruck wenigerer, geringerer Wertschätzung. Ja. Also die ganze Sache mit der Fußwaschung hat schon ein relativ breites Spektrum an der Stelle. Ja. Ich habe auch lange gerungen, um uns zu helfen, in der Neuzeit einen Vergleich zu haben. Dank dem Andreas habe ich ein bisschen was, aber so ganz getroffen habe ich es noch nicht. Ja. Aber was mir ganz wichtig war bei dieser Geschichte, bei diesem Dienst Jesu, er tut zunächst etwas, was die Sklaven getan haben. Und das ist der Hammer. Wenn wir zurückblenden zu dem, wer Jesus ist und wer Jesus war, dann ist es zweimal der Hammer. Jeder von uns hat ein Telefon, richtig? Ist bei einer Telekommunikationsgesellschaft Kunde, richtig? Weiß nicht, Telekom, dann T-Online oder 1&1 oder keine Ahnung, was da alles so kreucht und fleucht. Ja. Den armen Wolfgang habe ich ja zu 1&1 verführt. Aber Telekom war schuld am Leitungsausfall. Ja. So, jetzt bist du der Kunde. Jetzt brauchst du nicht meinen, dass der Vorstand, ich habe jetzt nicht schlecht vorbereitet auf die Predigt, ich kenne weder den Namen des Vorstands der Telekom noch den Namen des Vorstands von 1&1. Was? Kai-Uwe Rieke. Also bleiben wir mal bei ihm, beim Herrn Rieke. Ihr seid jetzt also Mitglied der großen Gemeinschaft der Telekomiker, weil ihr bei der Telekom einen Anschluss habt. Ihr braucht aber nicht im geringsten meinen und denken, dass Herr Kai-Uwe Rieke auch nur den geringsten Gedanken an euch verschwendet, außer in der Konsolidierung seiner Zahlen, die ihm als Flipchart an die Wand geworfen werden. Da taucht ihr auf, nicht als Name, sondern nur als ganz kleines Stecknadelköpfchen großes Teil seines Charts. Nämlich in Form des Umsatzes, den er mit euch macht. Das war's. So viel hat Herr Rieke für euch übrig. Nun hat der Herr der Herren und der Schöpfer der Welt viel mehr Kunden. Aber dieser Herr der Herren und Schöpfer der Welt bringt es fertig, seinen Jüngern einen Sklavendienst zu erweisen. Das wäre, wie wenn der Wolfgang anruft bei der Telekom und sagt, meine DSL-Leitung funktioniert nicht, was letzthin der Fall war. Die war einfach futt. Und der Herr Rieke sagt, das kann nicht sein, da mache ich mich persönlich auf den Weg und schaue nach dieser Leitung. Und krabbelt beim Wolfgang unterm Schreibtisch rum, telefoniert mit den Technikern und macht so lange Druck, bis Herr Assmann aus Ruid, mit dem er 3,50 Euro verdient im Monat, seine DSL-Leitung wieder hat. Versteht ihr? Kriegen wir die Dimension gespürt. Und was Jesus hier tut, ist, er tut uns richtig, richtig wohl. Er tut uns ein Bedürfnis, einen Dienst eines Bedürfnisses, die Füße zu reinigen. Er tut uns wohl, indem er uns Angenehmes tut, indem er uns berührt. Ja? Und indem er eben einfach unser Bedürfnis stillt. Und ihr vergesst nicht, in welcher Situation sich Jesus selber befindet, indem er das tut. Jesus hat keine Angst vor Körperkontakt. Er kommt seinen Jüngern so nahe, wie sie es brauchen. An unserem Osterbrunch kam der Andreas zu mir und ich weiß nicht, warum er diesen Impuls hatte, sah ich so schrecklich aus oder hat er mir das Bedürfnis ins Gesicht geschrieben gesehen oder war es einfach nur ein Impuls. Er kam zu mir und fragte mich, ob er mich massieren dürfte. Nun hat Andreas da definitiv eine Gabe und ich tatsächlich ein tiefes Bedürfnis gehabt. Ich habe gesagt, Andreas, das ist eine super Idee, mach das. Und Andreas ging hin während dem Osterbrunch, dann irgendwann danach und massierte mir 10 Minuten lang meine Schulter und Halswirbel und so. Und ich kann euch sagen, das hat mir so gut getan. Es hat mich entspannt. Es war unglaublich schön, ja, zu erleben, wie Andreas mir gedient hat, ohne Berührungsängste. Er hat mich berührt, er hat mir Gutes getan, er hat mir wohlgetan, ja, und hat mir wirklich gedient an der Stelle. Es war für mich ein ganz praktisches Spüren seiner Liebe und Zuneigung zu mir. Ja. Und ich dachte, das ist ein schönes Bild auch für diese Fußwaschung. Gibt vielleicht ein bisschen wieder das, was wir heute brauchen. Während die Leute damals so durch den dreckigen, durch die staubigen Straßen geschlonzt sind und dann mit verstaubten Füßen ankamen und hier eine Reinigung und Massage gebraucht haben. Wir fahren ja heute mit dem Auto. Unsere Füße sind ja kaum mehr benutzt. Wer benutzt denn heute noch seine Füße? Ja? Es gibt Ausnahmen. Ja? Aber heute, ich zum Beispiel, sitze vor dem Bildschirm. Ich sitze stundenlang vor dem Bildschirm. Ja? Wenn ich nach Hause komme, dann verspanne ich mich halber wegen dem Stress zu Hause und dem Stress mit der Gemeinde und dann sitze ich wieder an meinem Schreibtisch und bereite eine Predigt vor und versteht ihr, ich bin verspannt und das ist mein Bedürfnis, dass mir jemand bei meiner Entspannung hilft. Ja? Also ich fand das eine unwahrscheinlich gute Analogie, jetzt bitte kommt natürlich nicht alle auf mich zu nach dem Gottesdienst und wollt mich massieren. Das Privileg hat jetzt nur der Andreas. Jesus tut viel mehr. Wisst ihr, was Jesus noch tut? Wenn damals der Hohepriester in den Tempel gegangen ist, und der Markus hat uns ja schon vor 2 Wochen darauf hingewiesen, dass der Tempel der einzige Ort für die Juden war und für die Menschen der damaligen Zeit, übrigens für die ganze Welt eigentlich, in der Gottesbegegnung möglich war. Ja, also wenn wir heute damals gewesen wären und hätten hier in Bretten Gott begegnen wollen, hätten wir Sack und Pack packen müssen und nach Jerusalem gehen, in den Tempel, weil nur dort Gott zu sprechen war. Wenn nun der Hohepriester, der stellvertretend für das Volk Gottes einmal im Jahr ins Allerheiligste ging, dort hineinging, dann musste er vorher seine Hände und Füße waschen. Da standen Becken, ne? Ja, Kopf auch. Ja. Ich habe nur gelesen, Hand und Füße. Ist ja egal. Rika, Lexikon zur Bibel. Sie mussten sich reinigen vorher. Dazu gehörte die Fußwaschung. Wenn Jesus jetzt hergeht, zieht den Schurz an, macht sich zum Sklaven und wäscht seinen Jüngern die Füße, wisst ihr, was er hier tut? Er symbolisiert ihnen auch, dass er sie fit macht für die Gottesbegegnung. Er ermöglicht ihnen Gottesbegegnung. Er sorgt dafür, dass seine Jünger mit Gott Gemeinschaft haben können. Ein Zeichen für Vergebung. Ein Zeichen für Reinigung. Für Befähigung, Gott zu begegnen. Also sein Dienst hat nicht nur so einen ganz praktischen Dienst, er dient uns nicht nur ganz praktisch, er berührt uns, er tut uns wohl, er stillt unsere Bedürfnisse, er hilft uns in unseren Bedürfnissen. Nee, es geht noch weiter. Das Ganze hat eine geistliche Dimension. Er ermöglicht seinen Jüngern Gottes Begegnung und es ist ihm so wichtig, dass er über seine eigene Situation hinaus schaut. Ich finde es Wahnsinn, Leute. Und ihr seid jetzt sicher meiner Meinung nach diesen Ausführungen, dass der Text der Hammer ist, oder? Und unser Gott ist der Hammer, oder? Ich finde, dass das der Hammer ist. Ich finde, Jesus ist der Brüller. Schauen wir uns mal die Jünger an. Wie reagieren die Jünger auf Jesu tun? Also, ich weiß nicht. Ich war ja im Rätsel, ob ich das so sagen darf hier heute Morgen. Aber wenn ich mir so die Jünger angucke, eigentlich tue ich mich schwer mit ihnen. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt über die Jünger. Verzeiht und vergebt mir das. Aber die Jünger sind in meinen Augen echte Schlappschwänze. Doch, die Jünger sind in meinen Augen echte Schlappschwänze. Und wenn ich nachher zum Petrus komme, versteht ihr vielleicht, wie ich drauf komme. Aber die Jünger sind Schlappschwänze. Die sitzen da beim Essen und ihr Herr, der hat den größten Stress vor sich und hat es ja auch angekündigt. Aber irgendwie sitzen sie da und blicken nichts. Und das ist jetzt Unterstellung von mir, aber sie schalten einfach auch nicht ihr Hirn ein. Die kapieren einfach nichts. Die hocken da. Und jetzt kommt der Chef aller Chefs. Johannes schreibt es extra und betont es in seinem Wort. Der an Jesu Brust lag, der hat noch am meisten kapiert. Und der macht sich zum Sklaven und fängt an, denen die Füße zu waschen. Und die liegen da beim Essen, gucken zu und denken, naja, lass mal machen. Der wird schon wissen, was er tut. Tja, dann kriege ich mal wieder die Füße gewaschen, auch nicht schlecht. Seht ihr? Ich kapiere es nicht. Also ich meine, auf der einen Seite, ich finde es klasse, dass sie sich dienen lassen. Und das ist auch der Punkt, der ist mir ganz wichtig. Wer sich nicht von Jesus dienen lässt, kann Gott nicht begegnen. Wer sich nicht von Jesus dienen lässt, erfängt keine Erfrischung. Jesus will uns dienen in unseren Bedürfnissen. Leute, streckt die Hände aus, halt die Köpfe hin. Wenn die Leute vorgeht und sagt, wir brauchen eine Erfrischung von Gott und ihr braucht eine, dann hebt die Hände, Leute. Das ist nicht peinlich. Das muss und darf keinem peinlich sein. Streckt den Kopf hin, wo gesegnet wird. Das ist unglaublich wichtig. Also, wer sich nicht von Jesus dienen lässt, das kommt ja auch später dann raus, ich komme nochmal drauf mit Petrus, der hat ein Problem. Trotzdem, die Jünger, mir gefällt es nicht. Sie sind für mich ein lascher Haufen. Völlig undynamisch. Lassen einfach alles über sich ergehen. Und die leuchtende Koryphäe für mich ist ja der Petrus. Der Petrus, als er an die Reihe kommt, ich weiß ja nicht, an welchem Platz der da saß, ich weiß ja nur von Johannes, dass er an seiner Brust lag, mehr wissen wir ja nicht. Und dass sie gestritten haben an dem Abend übrigens noch über ihre Reihenfolge, das kommt bei Lukas raus, haben gar nichts kapiert von dem, was Jesus hier tut. Also jetzt kommt der Petrus an die Reihe und er sagt, halt! Nee, also das kann ja wohl jetzt nicht sein. Also ich meine, ich kann dir ja nicht verbieten, was du tust, aber meine Füße werden nicht gewaschen. Du nicht. Hey, mir gefällt der Petrus. Leute, wirklich. Er liegt ja völlig falsch hier. Er muss sich ja dienen lassen, es kommt ja später raus. Aber Leute, er gefällt mir. Der kapiert wenigstens was. Der schnallt, Moment mal, hier läuft was völlig daneben. Hier kann irgendwas nicht stimmen. Da kommt, also soweit ich kapiert habe, wer Jesus ist, irgendwann sagt er ja mal, du bist Christus, du bist der Messias. Ne, als Jesus ihn fragt und alle gehen fort und so. Und dann sagt er Petrus mal, du bist der Messias. Und dann sagt er, das kannst du nicht von dir erkannt haben, das hat dir der Heilige Geist offenbart. Ja, also das brauchen wir für so eine Erkenntnis. Und da erinnert sich daran und weiß, ich habe doch mal da irgendwas von Jesus erkannt. Und dieser Christus, der Messias, soll mir die Füße waschen wie ein Sklave? Also, es tut mir leid, aber das kann nicht sein. Das geht nicht. Das geht nicht. Und das finde ich super. Leute, mir gefällt der Petrus. Das ist der Einzige, der aufmuckt. Also ich will jetzt nicht dem Aufmucken das Wort reden. Also Kritiker gibt es genug und es macht mir eigentlich sehr zu schaffen zurzeit, ja, weil ich sehr viele Menschen um mich herum habe, die nur am Kritisieren sind. Ja. Also ich rede hier nicht der Kritik das Wort. Versteht mich bitte nicht falsch. Nein, hier geht es darum, dass jemand etwas begreift und versteht und sich gegen etwas wehrt, wo er sagt, hey Jesus, das ist nicht dein Job. Du bist Gott, der Herr aller Herren. Und du kannst doch nicht wie ein Sklave meine Füße waschen. Und er sagt dir noch, ich müsste dir die Füße waschen. Der Einzige in der Truppe, der auch nur annähernd begreift, worum es denn eigentlich geht. Versteht ihr, wo ich gesagt habe, die müssten noch ein Brainstorm machen und sich überlegen, wie sie dem Herrn den Weg ans Kreuz erleichtern können. Der Einzige, der ein Gefühl dafür hat. Und nicht umsonst wird er meines Erachtens der Fels und der Leiter der ganzen Truppe von Jesus. Ja, weil er das kapiert, das ist ja ein Raufbold und ein Rumpeldumpel und der macht ja einen Haufen falsch. Der rennt ja immer vor und der haut mit seinem Schwert ja dem Typs Ohr ab und der macht ja lauter Scheiß. Aber eins hat er kapiert und deswegen macht er auch so viel Scheiß, worum es mit Jesus geht. Und er ist aktiv, er ist am Ball. Da macht man manchmal Fehler, ich mache auch Fehler, Leute, das wissen viele in der Gemeinde, das kriege ich ja immer richtig dick ab. Aber ich habe so die Beobachtung gemacht, das ist Jesus zweitrangig mit den Fehlern. Er will irgendwie Leute haben, die so richtig mit dem Herz dabei sind. Und der Petrus ist mit dem Herz dabei. Und er wehrt sich dagegen, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Und ich meine zu Recht, weil er hat kapiert, worum es hier geht. Und noch was. Das Tolle ist, er ist der Einzige, der auch jetzt im Gespräch mit Jesus erfährt, was hier eigentlich los ist. Das ist cool. Die anderen denken, hör, lass mal waschen. Haben wir Füße gewaschen, gehen wir weiter. Sind sie danach wieder dreckig. Petrus bleibt da nicht stehen. Der will wissen, was geht hier ab. Ne? Er hätte auch fragen können, das lernen wir ja immer, wenn wir irgendwo Missverständnisse haben oder einen Streit haben mit jemand oder so, dann lernen wir ja so über Fragetechnik. Ne? So, das ist immer ein bisschen, ich habe das bis heute nicht kapiert. Ich gehe mal gleich forsch ran und dann patsch, hat mein Gegenüber gleich wieder eine hinter den Nacken gekriegt und dann ist natürlich wieder alles im Eimer. Ich kapiere das nicht. Ich lerne es aber irgendwann auch noch. Also Petrus hätte hier fragen können und sagen, ey Jesus, könnte ich mal erfahren, was du hier tust? Oder irgendwie, ich verstehe das gerade nicht und wie kann ich in das einordnen? Gibt es da eine Bibelstelle mal, ein Testament, wo ich nachlesen kann oder so, ja? Also das wäre jetzt die bessere Methode gewesen, aber Petrus, das ist so wie ich, der sagt, das geht nicht, das kann ich machen, nein. Ja? Aber es bringt ihn dahin, dass Jesus jetzt ein Gespräch mit ihm anfängt und ihm die Dinge erklärt. Ne? Und er sagt ja dann zu ihm, weißt du, wenn ich dir nicht diene, wenn ich dir nicht wie ein Sklave die Füße wasche, wenn du nicht zulässt, dass ich mich vor dir erniedrige, dass ich meine Stellung vergesse und dir wie ein Sklave entgegentrete, dir deine Füße wasche, wenn du das nicht zulässt, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Du hast keinen Teil an mir. Wenn du nicht zulässt, dass ich dir diene, haben wir keine Gemeinschaft. Oh. Und jetzt kommt Petrus, Leute. Das hat er geschnallt. Ey, boah, und das will er. Gemeinschaft mit Jesus. Bei Jesus sein, ja. Also wenn alle gehen, ich nicht, sagt er mal an der Stelle. Das ist seine Chance. Jetzt Gemeinschaft mit Jesus. Und dann sagt er, Jesus, das ist super. Dann will ich aber nicht nur das kleine Päckchen, dann will ich XXL. Ich will den Mega Big Mac Pack. Dann wasch mich ganz. Der hat schon, ich sehe schon, wie er so anfängt, sein Obergewand rauszureißen und erwartet jetzt, dass Jesus ihm eine Dusche verpasst und so, ja. Der ist richtig, der gefällt mir. Der Petrus ist doch geil, oder? Oh, der hat richtig, der will mit Jesus was erleben, der will vorwärts gehen, der, ach, da lass doch die Fischernetze liegen und so, versteht ihr? Mir gefällt der Petrus. Ist auf, gell? Mach mal zu, sonst guckt die Pia die ganze Zeit dahin. Und die ist, wenn man ihren Ring wieder kriegen hier, dass sie wieder spielen kann, sonst kann sie mir nicht zuhören. Der gefällt mir, der Petrus, der ist richtig gut drauf. Jesus, ich will XXL. Gib's mir. Und wieder bringt ihn das zu einer weiteren Erkenntnis. Es ist doch klasse. Wir sind halt, also Petrus und ich, wir sind halt manchmal ein bisschen forsch, wir preschen manchmal viel voran und überschätzen uns auch oft und greifen etwas zu weit in unserer Äußerung. Aber das Schöne daran ist, dass Jesus uns dann immer wieder zur Seite nimmt und uns die Dinge erklärt. Das ist dann zwar peinlich, weil man wieder einen Rückzieher machen muss, aber wir haben was gelernt dabei. Und so lernt Petrus, dass es das XXL-Pack nur einmal gibt. XXL gibt es nur einmal. Wer einmal gewaschen ist, ist rein. Wer einmal sein Leben Jesus übergeben hat, wer einmal Jesus die Herrschaft in seinem Leben gegeben hat, wer einmal sich hat taufen lassen als Ausdruck dieses Herrschaftswechsels in seinem Leben, der ist rein in die Gelände. Der muss nicht mehr gebadet werden. Der muss nur noch regelmäßig eine Fußwaschung kriegen. Sprich, immer wieder die Sünden, die sich so anhäufen auf meinem Weg, der Staub, der auf meinem Weg sich an meine Füße setzt, wieder ablegen, von Jesus sauber waschen lassen. Hä? Das war doch eine super Bibelarbeit. Hat sich richtig gelohnt, die Fußwaschung. Gefällt mir der Petrus. So, dann haben wir aber noch einen. Da gibt es nochmal so einen Jünger. Da gibt es nochmal einen. Das ist so ein kleiner Exkurs, den will ich uns nicht vorenthalten. Da gibt es noch den Judas, der ist auch dabei. Und was mir aufgefallen ist, Leute, und das macht mich sehr nachdenklich. Du kannst zum engsten Kreis um Jesus gehören. Du kannst ganz nah dabei sein. Du kannst Ältester sein, du kannst High-Level-Mitarbeiter sein, du kannst bei Peter Wenz in der größten freikirchlichen Gemeinde Deutschlands sein, du kannst bei Bill Heibels im absoluten Top-Leiter-Prediger-Team Hau mich blau sein, was weiß ich, Jonki Cho. Du kannst ganz eng dran sein. Und Satan kann dir einen Gedanken ins Herz geben und du schnallst es nicht. Damit will ich keine Angst machen, damit will ich eins sagen. Prüft eure Gedanken. Und prüft eure Gedanken auf ihre Quelle. Und woran erkennt man einen Gedanken an seiner Quelle? weil die Quelle offenbart sich ja nicht. Vor allem, wenn sie Satan ist, wird er ja nicht sagen, hallo, ich bin Satan, ich gebe jetzt einen schlechten Gedanken ins Hirn. An der Frucht. Denkt den Gedanke erst zu Ende, bevor ihr ihn aussprecht und in euer Handeln übernehmt. Denkt mal den Gedanke zu Ende. Zieht mal die Linie bis zum Schluss und überlegt, was kommt denn dabei raus? Segen oder Fluch? Ich kenne das. Du erlebst was in der Gemeinde, sonst wo, und das stinkt dir. Dann kocht die Wut hoch, das Lied. Und du denkst, und dann kommt dir eine Erleuchtung. Und du sagst, das ist es. Und dann fängst du an und wirst aktiv. Anrufen, zack, den ersten erzählen. Der sagt, genau, du hast. Der zweite, der dritte, nein, erstmal hinsetzen und sagen, Jesus, ich habe da so einen Gedanke. Mir stinkt das? Man kann Jesus immer sagen, was einem stinkt. Der hat da keinen Stress damit. Der kriegt es gebacken. Mir stinkt das und ich habe da so eine Idee. Was hältst du davon? Es wäre nicht schlecht, wenn Judas zu Jesus gegangen wäre und gesagt hätte, Jesus, ich habe da so eine Idee. Ich finde es einfach nicht gut, dass du ins Kreuz gehst. Und einfach solltest du mal die Juden aus dem Land schmeißen. Und jetzt will ich dich da herausfordern dazu. Und ich habe mir überlegt, ich verrate dich mal. Und dann kommen ja die und nehmen dich fest und du musst dann endlich mal auf die Pauke hauen. Das ist doch eine gute Idee, oder? Ja, da wird es ein richtiger Showdown. Kommen die Römer und wollen dich fesseln und du machst tang, tang, tang und alle sterben und fallen tot um und dann übernehmen wir die Herrschaft. Super Idee, oder? Ist doch klasse, was ich mir da ausgedacht habe. Ich habe auch schon Überlegungen, wie wir dann die Regierung aufbauen und so und was hätte denn Jesus zu Judas gesagt? Ja, weißt du, was er zu Petrus gesagt hat, kurz nachdem er gesagt hat, du bist der Messias? Er hat gesagt, geh hinter mich, Satan. Hey, der war nicht zimperlich. Jesus war im Umgang mit seinen Jüngern nicht zimperlich. Wir sind nur manchmal so empfindlich. Wenn Jesus mit uns so umgeht, wie er mit seinen Jüngern manchmal umgegangen ist, kriegen wir die echte Krise, Leute. Wir sind so empfindlich. Erst sagt er zu Petrus, boah, Gott, super Erkenntnis, hat dir der Heilige Geist offenbart. Kannst du gar nicht selber draufgekommen sein. 2 Minuten später sagt er, hinter mich, Satan. Und wann sagt er das? Als er ihm erklärt, dass er ans Kreuz gehen muss. Und Petrus sagt, nee, nie, du gehst nicht ans Kreuz. Ja, gut gemeint, aber falscher Gedanke. Und da hockt einer dabei, im engsten Kreis der Jünger, kriegt die Füße gewaschen von Jesus, die gleiche Packung wie alle anderen 11, und hockt drin und weiß schon, dass er Jesus verraten wird. Dass er seinen Weg geht, den er für toll und klug und richtig hält. Prüft eure Gedanken, denkt sie zu Ende, überprüft sie an der Frucht. Die Geschichte ist nicht zu Ende, Leute. Jesus setzt sich wieder hin, legt den Schurz ab und lehrt sie. Was sagt er ihnen? Er sagt ihnen, ich habe euch ein Vorbild gegeben. Was ich getan habe, war ein Vorbild für euch. Macht's wie ich. Macht's wie ich. Ich saß gestern Morgen an meinem Schreibtisch und wollte diese Predigt vorbereiten. Nun war die Woche nicht sehr ruhig. Mein Kopf war voller Gedanken. Ich war ausgepowert. Mein Schreibtisch voll. Mein Computer habe ich angemacht und es poppten 40 Erinnerungen hoch. Und ich habe mit meiner Frau mühsam 3 Stunden Samstagmorgen ausgehandelt, wo sie mir den Rücken frei hält, damit ich die Predigt vorbereiten kann. Gut, ich sitze da. Denk, Herr, mach du meinen Kopf frei, ich schiebe jetzt einfach alles zur Seite, schreib dich runter. Sitz mir hin, lese den Text, Lexikon zur Bibel raus, mal kurz zur Fußwaschung was nachlesen, dass ich einen Background habe und so. Klingelt das Telefon. Boah, ich denke, oh. Lass klingeln, meine Frau wird dran gehen. Das Telefon klingelt weiter, meine Frau geht nicht dran. Geht's dran. War eh gerade noch kein klarer Kopf, wegen ein bisschen Ablenkung. Telefon dran, Arbeitskollegin. Kommt schnell zum Punkt, du Detlef, ich brauche seelischen Beistand. Ich denke, ach Gott, ausgerechnet jetzt. Also ich war so, also so rein emotional war ich kurz vor Verzweiflung. Und der Anruf war Verzweiflung. Jetzt kenne ich sie ein bisschen, bin mit ihr schon länger im Gespräch und weiß, wenn sie anruft und seelischen Beistand braucht, dann braucht sie ihn auch. Also es gibt Leute, die rufen immer an und brauchen immer seelischen Beistand und da kann man getrost mal einen Termin ausmachen dann. Aber bei ihr wusste ich, und ich habe es auch an der Stimme gehört, ich kannte ein bisschen die Hintergründe und ich wusste, da muss was eskaliert sein. Okay, was soll ich denn machen? Sag ich, okay, komm. Leg auf und ich hätte fast heulen können. Ich war kurz vor heulen. Ich war echt, ich habe gesagt, ja, so schon alles chaotisch. Und ausgerechnet jetzt ruft die noch an. Und dann fiel mir meine Predigt ein. Und Jesus fiel mir ein, der so viel Stress hatte vor seiner Kreuzigung. Und ich dachte, das geht ja nun auch nicht. Da bereitest du eine Predigt vor über Jesus, der uns dient, der seine Situation hinten anstellt, um seinen Jüngern zu dienen. Dann solltest du auch mal deine Situation hinten anstellen und jemand anderem dienen. Also gut, nachdem das durch war, mich von meinem Arbeitszimmerlook befreit und mal rasiert und so. Sie kam dann und ich habe wirklich einen Frieden drüber bekommen. Auf eine Parkbank gesetzt, haben zusammen gebetet und sie ist echt, also es war der Wahnsinn. Sie hat wirklich sich nach Gott ausgestreckt. Und sie wusste, in der Situation kann ihr nur Gott helfen. Und sie ist eine Frau, die im Osten aufgewachsen ist, die keinen kirchlichen Hintergrund hat, keine Jungschar, nichts, die sehr intelligent ist, die es richtig drauf hat und die alles durchdenkt und die sich nicht in X für ein U verkaufen lässt. Und es war für mich unglaublich schön zu sehen, wie Gott, ja, sie anrührt. Und als wir uns verabschiedet haben und ich habe sie in den Arm genommen und schick zum Trost und zur Anteilnahme, ja, dienen ohne Berührungsängste, habe ich gesagt, du, und du weißt, Gott ist mit dir. Und dann hat sie gesagt, ja, ich weiß, denn er hat mich zu dir geschickt. Und zu hören, ja, zu sehen, meine Situation hat danach geschrien, ihr zu sagen, weißt du was, Mädchen, jederzeit, aber jetzt nicht. Und zu spüren, Gott hat sie zu mir geschickt. Das war dran. Und wir hatten eine gute Zeit miteinander. Und ich konnte ihr weiterhelfen. Macht's wie ich. Erniedrigt euch. Legt eure Stellung ab. Ich habe ein Recht darauf, wisst ihr? Kennt ihr das? Ich habe ein Recht auf meine freie Zeit. Ich habe ein Recht auf mein Bedürfnis. Ja, Jesus hatte ein Recht. Er war der König. Er war der Herrscher. Er ist es. Er hatte ein Recht darauf, nicht den Jüngern zu dienen. Und in der Situation schon zweimal. Die Jünger hatten kein Recht, dass Jesus ihnen dient. Kein Recht darauf. Unsere Rechte ablegen. Ich hatte ein Recht darauf, dass ich jetzt Zeit hatte. 3 Stunden habe ich rausgearbeitet. Eine harte Woche hatte ich. Mich gedanklich dauernd um andere Leute gekümmert. Ich hatte ein Recht darauf, dass ich jetzt die Ruhe hatte, meine Predigt vorzubereiten für Sonntag. Versteht ihr? Ich hatte ein Recht darauf. Nein. Das Recht ablegen. Die Stellung ablegen. Ich bin ein Ältester, ich kümmere mich doch nicht um sowas. Die Stellung ablegen, die Bedürfnisse des anderen in den Blick bekommen, sagen, wie geht's ihr denn dabei? Kann ich überhaupt Nein sagen? Ist die Option überhaupt da? Man muss es manchmal, ja. Ich habe in der Kur immer Nein. Wir haben da in solchen therapeutischen Sitzungen Nein sagen gelernt. Nein! Das war der Hammer. Das war das geflügelte Wort für den Rest der Kur. Nein. Wir müssen manchmal Nein sagen in unserem Leben. Das hat was zu tun mit den Zielen unseres Lebens, mit dem, was Gott uns aufs Herz legt. Aber eines der Ziele ist eben, einander zu dienen. Und war überhaupt eine Option da, Nein zu sagen? Es war keine da. Ihr Bedürfnis war in diesem Fall nötig, dringend. Es kam von Gott. Versteht ihr? Ich musste Ja sagen. Ich wollte dann auch später. Und ich war froh, dass ich Ja gesagt habe. Aber in diesem Moment, ja, meine Situation mal zurückstellen. Ich rede hier aber nicht der Flucht, das Wort. Gell? Es gibt Leute, die sind dauernd mit der Situation anderer Menschen beschäftigt und kümmern sich nicht um ihre Situation. Das will ich jetzt nicht gesagt haben. Wir sind eigenverantwortlich für unser Leben. Gell? Aber ihr versteht, was ich meine. So. Und dann dem anderen wohl zu tun, ihm zu dienen, ihr zuzuhören, mit ihr zu beten, sie zu segnen, sie in den Arm zu nehmen, in dem Schmerz, in dem Leid, in ihrer Not. Und dem anderen dann Gottes Begegnung zu ermöglichen. Tut, was ich getan habe. Dem anderen Gottes Begegnung ermöglichen. Vielleicht kann der Jürgen ein bisschen spielen. Und ich möchte uns nochmal einladen zu einer Zeit, in der wir das Gehörte so nochmal vor unserem geistigen Auge und Ohr vorbeiziehen lassen und uns die Frage stellen, will ich mir dienen lassen von Jesus? Will ich es zulassen? Brauche ich ihn überhaupt? Ach, ich bin doch selber. Will ich aktiv werden wie ein Petrus? Will ich mal mitdenken, auch wenn ich dann einen Schritt zu schnell nach vorne presche? Oder will ich weiter zu denen gehören, die halt alles über sich ergehen lassen, alles mitnehmen, was so gibt? Und will ich, wie Jesus es uns vorgemacht hat, meine Rechte, meine Stellung, meine Bedürfnisse zurückstellen? Um die Bedürfnisse des anderen, seine berechtigte Not, in den Blick zu bekommen und zu erkennen, wann ich ihm dienen und helfen kann. Und wenn der Moment gekommen ist, dann zu sagen so, ich liebe bis zum Schluss. Ich liebe bis zum Schluss. Und Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung und eine Tat. Jesus, du bist der Hammer. Wir bekennen dir das heute Morgen, du bist der Hammer. Du bist echt Wahnsinn, Jesus. Du bist klasse. Du standst vor dem schlimmsten Weg, vor dem man stehen kann. Und hast von dir weggesehen. Du hast deine Jünger geliebt bis zum Ende, bis zum Schluss. Und du liebst uns bis zum Schluss, bis zu uns am Ende. Du liebst uns bis zum Schluss. Jesus, du bist der Hammer. Und auch deine Liebe ist kein Gefühl. Du sitzt nicht oben auf dem Thron beim Vater und erzählst dem Vater jeden Tag, wie süß doch deine kleinen Jünger sind. Deine Liebe ist Tat. Du berührst uns. Du tust uns wohl, Herr. Oh, das ist so schön, Gott. Wir wollen das zulassen, Herr. Vielleicht zum ersten Mal in unserem Leben. Vielleicht gibt es jemand unter uns, der das noch nie zugelassen hat. Dass Jesus kommt, ihm die Füße wäscht. Ja, der sich noch nicht mal hat baden lassen. Hey, mach dich jetzt auf. Sag Jesus, hey, bade mich. Dien mir. Ich lasse es zu. Jesus ist der Einzige, der uns
so sehr liebt, dass er nicht nur für uns in den Tod geht, sogar auf diesem Weg von sich wegsieht und uns dient. Es gibt keinen besseren für dich. Mach fest bei Jesus, es gibt keinen besseren. Was immer du für Zweifel in deinem Herz trägst, was immer für Schmerzen bleibt dir den Blick verstellt, es gibt keinen besseren wie Jesus. Es gibt keinen besseren. Mach fest mit Jesus. Mach fest. Klammer dich an ihn. Und lass dir dienen. Und ich fordere jeden auf jetzt, der am Tisch gesessen ist bisher und alles über sich ergehen lässt. Passiv. Ich fordere dich auf. Mann, denk endlich mit. Schalt deine Birne ein. Mach dein Herz auf. Begreif doch, was passiert. Auf, nur passiv zu sein. Hör auf, nur alles über dich ergehen zu lassen. Mach's endlich wie Petrus. Denk mal mit. Und dann sei offen wie Petrus und lass es dir erklären, wenn du zu weit gedacht hast. Oder auf der falschen Fährte warst. Aber denk endlich mit. Mach fest, sagt Jesus jetzt. Sag Jesus, ja, ich möchte mehr werden wie ein Petrus und nicht wie einer von den anderen 10. Ich möchte ein Petrus werden, der mitdenkt. Ich möchte endlich nicht mehr nur über mich ergehen lassen und über meine nächste, weiß nicht was, nachdenken im Geschäft oder sonst wo. Ich will endlich über geistliche Dinge nachdenken. Mach's fest. Und tu Buße über deine Passivität. Und wenn Satans Gedanken in dein Herz gekommen sind, prüf sie bitte. Satan hat keine absolute Herrschaft über uns. Du hast Herrschaft über deine Gedanken. Du hast die Freiheit. Und Gott gibt sie dir. Prüf deine Gedanken. Prüf, was in dein Herz gekommen ist. Zieh es zu Ende. Prüf es an der Frucht. Was kommt dabei raus? Was sind die Ergebnisse davon? Sind sie Segen? Sind sie im Willen Gottes? Oder sind sie Fluch? Prüf's. Und dann geh zu Jesus damit. Sag, Herr, oh, ich habe hier so eine Idee, ein Gedanke. Ich sehe die Dinge so und so. Prüf's bei Jesus, prüf's bei Jesus. Mach's jetzt fest. Sag, Herr, ich will alle Satans Gedanken aus meinem Herz rausschmeißen, denn sie bringen keinen Segen, weder für die anderen noch für mich. Judas hat sich am Schluss selbst umgebracht. Diese Gedanken haben ihn selbst in die Irre geführt. Sie haben ihm keinen Segen gebracht. Prüf deine Gedanken. Mach's fest bei Jesus, renn zu ihm und sag, Herr, ich will alle meine Gedanken bei dir ausschütten und ich will sie von dir prüfen lassen. Und was die falsche Quelle hat, will ich ertragen, wenn du sagst, hinter mich, Satan. So wie du es zu Petrus gesagt hast, ich will's ertragen. Weil ich weiß, dass du mich danach wieder in Liebe in deine Arme nimmst. Du bist der, der uns bis zum Ende liebt. Halleluja, Jesus, danke dir. Möchte ich uns allen Mut machen und eine Entscheidung herausfordern. Wollen wir dem Vorbild Jesu folgen? Wollen wir nicht höher sein als unser Meister? Wollen wir uns ihm unterordnen? Soll er unser Vorbild sein, auch in den unangenehmen Dingen? Wollen wir Lieben durch Dienst. Wollen wir lieben, indem wir unsere Bedürfnisse, Stellung und Rechte zurückstellen und die Bedürfnisse des anderen in den Blick bekommen? Den anderen höher achten als uns selbst? Wollen wir wieder lieben? Anders werden wir keine Gemeinschaft haben, mit Jesus nicht und untereinander nicht. Ich fordere dich auf, entscheide dich. Mach's fest. Mach's fest. Ja, ich will dir folgen, Jesus. Ja, du bist mein Vorbild. Du bist mein Hirte, mein Leiter und Führer. Und ich will nicht höher sein wie du. Wenn du zum Sklave wurdest, will ich auch zum Sklave werden. Veränder mein Herz, aber ich gehe jetzt vorwärts. So segne ich euch, so segne ich uns jetzt, dass die Entscheidungen, die wir getroffen haben und festgemacht haben, jetzt ins Leben kommen, dass sie sichtbar werden, dass sie Frucht tragen, dass sie in Realität kommen und dass nichts und niemand, auch keine Rückschläge, uns abhalten, weiterzugehen auf diesem Weg. Jesus ist mit uns. Durch den Heiligen Geist befähigt er uns, aber er macht es nicht selber. Er befähigt uns, er ermutigt uns, er gibt uns die Kraft. Lasst uns gehen. So segne ich uns im Namen des lebendigen Gottes. Segne uns damit, dass Jesus unser Vorbild ist und dass das an uns erkannt wird von den Menschen, die um uns sind. Ob in der Gemeinde, im Beruf, in der Familie, in der Gesellschaft, um uns rum. Ich segne uns damit, dass die Menschen erkennen, dieser Jesus, der am Kreuz auf Golgatha sein Leben gelassen hat, dieser Jesus ist unser Vorbild. Amen.